Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist die Epistel für diesen Sonntag im ersten Johannesbrief im vierten Kapitel. Die Epistel für den ersten Sonntag nach Trinitatis steht im ersten Brief des Johannes im vierten Kapitel. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, die Verse, die wir gehört haben aus dem ersten Johannesbrief, scheinen dem Satz recht zu geben: Das Christentum ist die Religion der Liebe. Denn hier heißt es ja ausdrücklich, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Wenn dann andere Inhalte und Aussagen der Heiligen Schrift vielleicht einmal beiseite gelassen werden, dann ist das in Ordnung. Solange nur dies eine gesagt und festgehalten wird, der christliche Glaube zeigt sich und bewährt sich in der täglichen Liebe zum Nächsten. Vereinfachungen und Kurzformeln haben wir gern. Sie haben etwas Entlastendes für uns. Wenn eine Überschrift über einem komplizierten Text steht, fettgedruckt, nicht zu übersehen, dann denken wir, alles, was danach folgt im Kleingedruckten, das verstehen wir schon. In der Überschrift ist das ja vereinfacht auf eine kurze Formel gebracht. Doch solche allgemeinen Aussagen können allzu leicht zu Missverständnissen führen. Der Apostel hat hier jedenfalls durchaus keine vereinfachende Kurzformel niedergeschrieben. In dem Sinne, Gott liebt dich, und wenn du ihn wieder liebst, geht deine Liebe nie verloren. Im Gegenteil, der Apostel hat sich besonders in diesem Kapitel sehr eingehend, ja, ich möchte gerade sagen, meditierend, mit der Liebe befasst, die in der Gemeinde und auch bei uns so vieldeutig verstanden wird. Es ist hier gleich mal am Anfang wichtig zur Kenntnis zu nehmen, dass das Wort Eros im Neuen Testament gar nicht vorkommt. Mit dem Wort Eros meint man die begehrende Liebe, die sich ausstreckt nach dem anderen. Die Liebe des Eros bereichert einen selber und erfüllt in einer guten und beglückenden Weise den eigenen Mangel. Der Eros ist die Triebfeder für die Fortpflanzung der Menschen und damit die allergrößte Antriebskraft in dieser Welt. Diese Liebe meinten die alten Griechen, wenn sie davon sprachen, dass die Götter nicht lieben können. Sie können nicht lieben, weil sie selber keinen Mangel haben. Ihnen fehlt nichts, das nach Ergänzung oder Fortpflanzung strebt. Und noch einmal, von dieser begehrenden Liebe redet die Bibel hier nicht. Das Neue Testament gebraucht stattdessen ein anderes Wort, das die Griechen wiederum so gut wie nicht verstanden und nicht verwendet haben. Das Wort heißt Agape. Die Agape ist nicht die begehrende Liebe, sondern die schenkende. Sie benennt eine Liebe, die die Bereicherung und Erfüllung des anderen zu seinem Heil im Auge hat. Von dieser Liebe sagt der Brief des Johannes, dass sie das eigentliche Wesen Gottes ist und dass Gott sich mit seiner verschenkenden Liebe der Welt und damit auch uns zugewandt hat. Im Vers 10 heißt es, darin besteht die Liebe, dass nicht wir Gott geliebt haben, sondern er uns geliebt hat. Diese liebende Hinwendung Gottes zur Welt sehen und erfahren wir in Jesus Christus. Jesus Christus ist die sichtbare Erscheinung dieser sich verschenkenden und nie versiegenden Liebe Gottes. Nicht die Schönheit seiner Schöpfung oder der Edelmut seiner Menschen gefällt Gott so wohl, dass er ihr seine Liebe offenbart hätte. Nein, er gab seinen eingeborenen Sohn als Liebesbeweis, weil er diese Welt in ihrem ganzen Jammer heilen will. Er will sie retten aus ihrem ungläubigen Abseits und zur Vollendung in seiner Herrlichkeit führen. Wenn also jemand die Liebe in die Mitte des christlichen Glaubens stellt, sie als die Hauptsache ansieht, dann darf er nicht übersehen, dass diese Liebe vor allem eine Hinwendung Gottes zu dieser Welt ist. Wir, die wir hier sitzen, selber strahlen davon nur etwas zurück in unserem Leben. Daher kann man den Satz, weil er so einfach geklungen hat, auch nicht einfach umdrehen, so als ob alles, was wir Liebe nennen, göttlich sei. Wer nur denkt, die Nächstenliebe oder die Mitmenschlichkeit seien ein vollgültiger Ersatz für den Glauben an Jesus Christus und bedeute schon die Übereinstimmung mit Gottes Wesen in der Liebe, der befindet sich nicht in dem, was die Liebe verkündigt. Am Schluss dieser Verse über die Liebe haben wir gehört, dass wer Gott liebt, der solle seinen Nächsten lieben. So wie Christus selbst die Menschen geliebt hat. Am Ende seines irdischen Lebens hat Jesus seinen Jüngern dieses als das neue Gebot hinterlassen. Ja, es ist die Erfüllung der Gebote Gottes überhaupt. Wer in diesem Sinne liebt, der erfüllt nicht nur jetzt ein weiteres Gesetz. Er muss sich nicht etwa gegen seine Natur etwas abringen, aus Pflichtgefühl oder aus anerzogener Konvention, was unerfüllbar oder doch nicht zu leisten ist. Nein, wer es so versteht, wie der Apostel es hier meint, der hat ja ganz automatisch Teil an einer Bewegung der Liebe, die von Gott her die ganze Welt durchdringt. Ja, er nimmt sozusagen Teil am Leben Gottes, an der Kraft seines Wirkens und Handelns in der Welt. Denn diese Liebe ist ja eben gerade nicht eine Summe von guten Taten der Nächstenliebe oder der Mitmenschlichkeit, sondern sie ist ein neues Sein, ein Bleiben in der Wesensart Gottes, das den ganzen Menschen prägt. Diese Liebe wirkt sich dann auch in allen Bereichen unseres Lebens und in allen menschlichen Beziehungen aus. Liebe Gemeinde, ja, wir werden zu liebenden Menschen ganz umfassend. Und damit sind wir dann die autorisierten Zeugen und Propheten unserer Zeit in dieser Welt für Gottes Verheißung. Wir dürfen zusagen, dass wir durch die Liebe zu den Brüdern, wie es heißt, aus dem Tod in das Leben gekommen sind. Liebe Gemeinde, bei allem, was sich so jetzt gut anhört und wunderbar und verheißungsvoll klingt, dürfen wir uns nicht täuschen. Wir sind und bleiben in dieser Welt verhaftet, wie es heißt. So wie Christus in dieser Welt ein Fremdling war, so wird es auch mit unserer Liebe sein. Sie steht unter Druck. Unsere Liebe steht ständig unter Druck, auch von uns selbst, von innen heraus. Denn wenn wir selber merken, wie oft wir eng werden in unserem Herz, dass wir gern so weit hätten. Der feste Vorsatz, die freudige Bereitschaft am Anfang, der gute Wille, halten wir das durch? Haben wir die Kraft? Nehmen wir uns immer die Zeit für die Liebe? Erwarten wir nicht etwas als Gegenleistung? Können wir alles allein nur aus Liebe machen? Es scheint so, als ob unsere Liebe hoffnungslos unterlegen ist der natürlichen Selbstsucht und auch der begehrenden Liebe, des Eros. Grausam, hart und lieblos ist die Welt, in der sich die Liebe Gottes auswirken wird. Der mit der Agape begabte Mensch, der von Gottes Liebe aus dem Tod zum Leben erweckt ist, wird doch immer wieder angefochten von eigener Abneigung und der Feindschaft dem anderen. Und trotzdem, es soll keinen Fluchtweg geben. Denn hier und nirgends anders kann und soll der Getaufte, der von Gottes Geist erleuchtete Mensch, zeigen, dass er von dem Strahl der göttlichen Liebe getroffen, begabt und erwärmt ist. Es wäre eine schwärmerische Flucht, wenn wir vielleicht aus Enttäuschung oder Resignation in die Innerlichkeit uns zurückziehen würden und uns im Stillen sagten: Meine Liebe gilt Gott ganz allein. Ich liebe meinen unsichtbaren Gott in seiner Ferne leichter und ungestörter, in schönen Gottesdiensten, bei wunderbarer Musik, in meiner eigenen Andacht, bei geistlichen Liedern. Da kann ich dann in meiner Frömmigkeit nicht gestört werden oder enttäuscht werden durch den vielleicht unsympathischen oder etwas sehr unbequeme Menschen neben mir. Ihr Lieben, die Gottesliebe, sie ist nicht ohne die Bruderliebe zu denken. Liebe ohne den Nachvollzug der Gottesliebe in der Begegnung mit dem Bruder, den man sieht, ist nur bestenfalls die Hälfte. Der Apostel nennt das sogar eine Lüge. Beides gehört nach Johannes ausdrücklich zusammen. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er doch sieht, wie kann er denn dann Gott lieben, den er nicht sieht? In einer Ordnung für die Feier des Heiligen Mahles, die überliefert ist aus den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche, wird ausdrücklich das Wort aus dem Brief an die Römer von Paulus wiederholt. Dort heißt es: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Christus hat uns angenommen, mit seiner Liebe beschenkt, nicht weil wir ihm so sympathisch oder so liebenswert wären, Er hat als Liebender alle Menschen in ihrem Stand der Schuld so gelassen, wie sie in dieser Welt nun sind. Wenn wir behaupten würden, Gott zu lieben, vielleicht gar mit der Anrede, unser lieber Herr und Heiland, und den Menschen neben uns die Weitergabe der göttlichen Liebe vorenthalten würden, dann befänden wir uns in einer gefährlichen Selbsttäuschung. Wir stünden dann, wie es der Apostel in dem Brief schreibt, sehr unfreundlich und sehr entschieden sagt, nicht an der Seite der Liebe, sondern auf der Seite des Hasses und damit auf der Seite des Todes. So wie die Liebe Gottes sich der ganzen Welt offenbart hat, so kann auch unsere Liebe ganz und unteilbar sein. Sie soll und will sich bewähren im Wohltun gegenüber dem anderen. Liebe Gemeinde, sehr merkwürdig ist schließlich, was wir hier über die Furcht in diesem Zusammenhang mit der Liebe hören. Die Liebe treibt die Furcht aus. Wo Liebe ist, da ist keine Furcht, heißt es. Was ist damit gemeint? Wir sind ja nicht an allen Tagen unseres Lebens nur in dieser Welt, sondern wir stehen zugleich auch immer vor dem Angesicht Gottes, im Blick auf den Tag des jüngsten Gerichts. An dem Tag wird offenbar werden, was wir gewesen sind, in den Augen des Schöpfers des Himmels und der Erden. Und wer von uns hätte nicht Grund, sich zu fürchten vor diesem Tag, der in alten Kirchenliedern als der Tag der Tränen genannt wird? Nur der Liebende wird in diesem Gericht bestehen können, weil seine Liebe aus Gottes eigener Art verschenkt ist. Nur der Liebende kann ohne Furcht vor Gottes Angesicht treten. So ist das Ende des Gesetzes und zugleich auch seine Erfüllung die Liebe. In diesem Sinn ist das zu verstehen, wenn es heißt, die Liebe treibt die Furcht, nämlich die Furcht vor dem Gericht, aus. Der Hinweis des Apostels auf die Angst, auf die Furcht kann sicherlich auch in einem anderen Sinn noch verstanden werden, der uns vielleicht unmittelbarer berührt. Viele Menschen haben heute Lebensangst, von der sie sich bedroht fühlen. Es ist die Angst vor der Sinnlosigkeit oder der Sinnentleerung ihres Lebens. Sie wissen nicht, wofür sie leben und arbeiten. Sie glauben nicht an eine Verbesserung der Verhältnisse, unter denen sie leiden. Ihnen machen die Nachrichten aus aller Welt, die stressige Atmosphäre am Arbeitsplatz, der ständige Ärger und Streit in der Familie, Angst. Warum das alles? Wozu braucht es mich bei all dem noch? Ihnen möchte ich sagen, die Liebe ist nie sinnlos. Sie ist unabhängig und frei von der Erfüllung eigener Ziele und Wünsche. Sie verfolgt keinen Zweck. Sie unterliegt keinem Leistungsstress. Über sie wird keine Statistik geführt. Sie kann im Verborgenen wirken. Sie kennt kein vorzeigbares Ergebnis. Die Liebe gibt auch und gerade dir dann einen neuen und guten Sinn, wenn du so unter der gefühlten Sinnentleerung leidest. Denn es gilt auch hier dasselbe. Die Liebe, die von Gott kommt, treibt nicht nur die Furcht aus, sondern sie vertreibt auch die Lebensangst. Es ist eine beinahe königliche Unabhängigkeit, die den Menschen frei macht von dem Urteil der anderen. Und wenn du deinem Alltag mit dieser Einstellung zur Liebe einen Impuls gibst, dann befreit er von der Lähmung der Liebe, sich selbst lieben zu müssen. Es ist das schönste Anzeichen dafür, dass du mit Gott, der die Welt liebt, im Frieden bist. Denn der Herr schenkt sie diese Liebe immer wieder neu. Am Tag, in der Nacht, in einer Pause. Die Liebe entsteht immer wieder neu. Sie versiegt nicht, weil Gott in deinem Herzen wohnt und dich dort nicht verlässt und er dich gebraucht, um seine Liebe in die Welt zu tragen. Darum brauchst du keine Angst zu haben, dass dir deine Liebe ausgeht. Sie geht dir nicht aus. Du hast sie verinnerlicht zum Verschenken, so wie Gott sie in Jesus Christus verschenkt hat für uns. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.